Lass uns noch gemeinsam Lukas Kapitel 2 ab den ersten Versen lesen. Es heißt da: Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Und da machte sich auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und dem Geschlechte Davids war. Und damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Was für aufregende Zeiten damals doch geherrscht haben. Wenn wir denken, dass wir in aufregenden Zeiten heute leben, ja, es sind tatsächlich aufregende Zeiten, in denen wir leben. Aber wisst ihr, damals war es nicht anders. Die Aufregung war vielleicht anders gewesen, aber auch damals war es für die Menschen, die Welt war, die Gegend war in Aufruhr gewesen. Ja, Kaiser Augustus, wie es hier heißt, hat ein Gebot ausgegeben, dass alle Welt, wie es hier heißt, alle Welt, wahrscheinlich die römische Welt natürlich, sich schätzen ließen soll. Und man kann sich vorstellen, heute ist es ja so, dass wir einen Flüchtlingsstrom haben, ja, aus Syrien, aus vielen Ländern, aus der Ukraine. Und es ist viel Bewegung auf dieser Erde. Auch damals gab es viel Bewegung auf dieser Erde. Alle Welt soll sich schätzen lassen. Und diese Schätzung war die allererste, so heißt es hier in der Bibel. Ja? Und ja, jedermann ging in die Stadt, wo er geboren war, um sich zu registrieren, um sich ja, dort in irgendeiner Weise eintragen zu lassen, schätzen zu lassen, wie auch immer. Und das heißt hier, dass auch Josef, ein Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, sich aufmachte mit seiner Frau, die Maria hieß. Ja? Und es ist eine anstrengende Reise für die beiden, weil Maria schwanger war. Diejenigen unter uns, die schon eine Schwangerschaft hinter sich haben, ja, wie Frau, so auch Mann, auch die Männer sind ja dann in irgendeiner Form schwanger, ja, essen die Gurken und alles Mögliche mit, ja, was die Frau dann so hat. Ich glaube, beim Josef ging es nicht anders. Maria war schwanger und sie mussten sich auf den Weg machen, auf diesem langen Weg, ja, der tagelang, der vielleicht auch gefährlich gewesen ist, um sich schätzen zu lassen. Diese Schwangerschaft war keine plötzliche Schwangerschaft. Wisst ihr, man kann ja überrascht sein vom Leben. Man kann ja überrascht sein, dass man schwanger ist als Frau. Bei Maria war es anders gewesen. Sie war nicht überrascht. Ja? Sie war überrascht damals gewesen, als der Engel zu ihr kam. Wir lesen das ein Kapitel davor. Und dass er ihr angekündigt hat, ja, dass sie schwanger wird. Sie hat sich natürlich sehr darüber gewundert, wie soll das Ganze geschehen? Ich bin ja noch nicht einmal verheiratet. Und was interessant ist, ich lese nur kurz rein. Es ist so, dass ein Engel, heißt es hier in Kapitel 1, Vers 26, gesandt wurde in eine Stadt in Galiläa, die hieß Nazareth, zu einer Jungfrau Maria. Und was noch interessant ist an dieser Stelle, ist, dass die Bibel den Engel mit Namen nennt. Es ist Gabriel, es ist ein Erzengel, wie die Bibel ihn beschreibt. Wir finden in der Bibel nur zwei Engel, ja, in der kanonischen Bibel nur zwei Engel, die mit Namen genannt sind. Das ist einmal Michael und einmal Gabriel. Und natürlich ist es von Bedeutung, wie diese Engel heißen, wie auch von Bedeutung ist alles, was Gott macht und tut. Ja? Oft ist es ja so, dass wir denken, was hat das jetzt, Herr Gott, das macht jetzt keinen Sinn, dass ich das und jenes erlebe, durchlebe. Vielleicht lese ich auch in der Bibel und ich denke, was macht das hier irgendwie, verstehe ich nicht, es macht keinen Sinn. Aber wenn ich eins gelernt habe als Pastor, als Mensch, als Christ, dann ist es die Tatsache, dass das, was Gott tut, immer mit Sinn ist. Und wenn man auch nachhinein es erkennt, dass es mit Sinn ist. Und so sendet Gott einen Engel Gabriel, ja, in die Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth. Und was interessant ist, es ist ein Erzengel, es ist einer der höchsten Engel überhaupt, die im Himmel da sind. Ja? Michael und Gabriel, es sind die einzigen Engel, die mit Namen erwähnt sind. Und wie, ich weiß nicht, wie es euch ergeht, heute ist es ja auch so, genauso wie auch damals, ja genauso ähnlich eigentlich, wie es bei Gott gewesen ist. Wenn unser Land, wenn unser Kanzler eine große Botschaft hat, dann sendet er nicht mich nach Afrika, nach Syrien, nach irgendwo hin, ja? Weil ich ein unbedeutender, ein namensloser Deutscher bin hier in Deutschland. Wenn eine wichtige Botschaft da ist, dann sendet Gott jemanden mit Rang, mit Namen, mit Amt, mit Titel. Jemand, der von Gott dazu ernannt worden ist, der offiziell das Land vertritt. Und damals war es Gabriel, Michael. Je größer die Botschaft, desto hochrangiger der Bote, der gesandt wird. Und Gott sendet Gabriel in eine Stadt, in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau heißt es hier. Zu einer unbedeutenden Stadt, wie wir aus der Bibel wissen. Zu einer Stadt, die bei den Juden, bei den Israeliten verachtet gewesen ist, weil man dort die Reinheitsgebote nicht einhalten konnte. Zu einem Mädchen, was ja vielleicht auch unbedeutend gewesen ist, vielleicht auch namenslos gewesen ist, die auch ihre Pläne, ihre Zukunftspläne gehabt hat. Zu diesem Mädchen, ganz jung, 12, 13, 14 Jahre, schätzen es die Theologen ein, zu diesem Mädchen wird der Ranghöchste, einer der ranghöchsten Engel Gottes gesandt. Mit einer Botschaft. Maria, Vers 30 ist das, und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der Name Gabriel bedeutet ein Mann Gottes oder die Kraft Gottes. Gott sendet den Mann, die Kraft Gottes auf diese Erde zu einem Mädchen, was unbedeutend, vielleicht auch unbekannt, ja, auf jeden Fall in eine Gegend, die nicht gut gewesen ist in den vielen Augen der damaligen Menschen. Und Gott sendet diesen ranghöchsten Boten, diesen, die Kraft Gottes, sein Name bedeutet es. Und dieser Mann Gottes, dieser Bote Gottes, sagt, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Was bedeutet? Gott ist Rettung. Heutzutage ist es ja so, wenn ein Kind geboren wird, man sucht sich einen Namen aus, der gut klingt, der modern ist. Bei Gott ist es anders, wie ich schon angedeutet habe. Wenn Gott etwas tut, wenn Gott etwas sagt, wenn Gott etwas befiehlt, dann hat es immer Sinn, dann hat es immer Kraft dahinter. Und dieses Kind sollte kein einfaches Kind gewesen sein. Wir wissen, ein halbes Jahr davor kam auch ein großer Bote, Engel, ja, Gottes, auch ein Engel. Ja, und auch er hatte eine Ankündigung gehabt und auch er hat gesagt, wie das Kind heißen sollte. Die Bibelkenner unter uns wissen das, es ist Johannes der Täufer gewesen, ja. Aber diesmal, diesem Kind, was jetzt geboren wird, sollst du den Namen Jesus geben. Gott ist Rettung. Denn er wird groß sein, ein Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Maria ist noch ins Gespräch gegangen mit diesem großen Boten. Sie sagte, wie soll das Ganze geschehen? Ich bin ja unverheiratet, weiß noch von keinem Manne, bin Jungfrau. Und der Engel hat ihr alles erklärt, wie das stattfinden soll. Und nun, ja, nach 9 Monaten könnte man sagen, ja, nach 9 Monaten des Wartens kommt noch das dazu, dass man sich in Bewegung setzen muss, hochschwanger, ja, dass man irgendwo auf Reisen gehen muss, dass man ja zurückgehen muss in die Heimatstadt, sich dort registrieren muss. Nein, Maria, sie war nicht überrascht von dem, was mit ihr, mit ihrem Körper, mit ihrem Leib passierte. Sie spürte irgendwann mal die Tritte des Kindes, die Bewegungen des Kindes. Sie spürte und sie wusste, das Kind kommt, die Geburt naht, alles hat seine Zeit. Und dann heißt es hier in Vers 7, Kapitel 2, Vers 7, und sie gebar ihren ersten Sohn und sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatte sonst keinen Raum in der Herberge. Gottes Sohn, Gott selber, wie die Bibel es sagt, kam auf diese Erde. Und in diesem Trubel, in dieser Bewegung, in dieser Zeit, die viele Umbrüche mit sich hatte, ist Gott geboren worden. Jesus, der Retter. Wie sein Name schon sagt, wie ich schon gesagt habe, was ich auch aus der Bibel erkenne, was schon Gott vorher gesagt hat, es ist kein einfaches Kind gewesen, sondern Gott kam in Jesus Christus mit einem einzigen Ziel auf diese Erde, um Rettung zu schaffen. In Matthäus Kapitel 1, Vers 21, da lesen wir auch, als Josef erfuhr, dass Maria schwanger gewesen ist und heimlich darüber nachgedacht hat, wegzulaufen, Maria zu verlassen, um nicht die Schande der damaligen Zeit über sie zu bringen, dass sie schwanger geworden ist, ohne Ehe, ohne Heirat, ohne Hochzeit. Da kam auch damals auch ein Engel zu ihm. Ja, und auch damals sagte er ihm, verlass deine Frau Maria nicht, denn sie ist schwanger vom Heiligen Geist. Und auch zu ihm wurde gesagt, und du sollst ihm den Namen Jesus geben, was bedeutet Gottes Retter. Gott hat immer wieder angekündigt, diesen Menschen, diesen Sohn, dieses Kind sollt ihr Jesus, Gott ist Rettung, nennen. Warum? Dort heißt es, er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Ein Retter rettet. Ein Retter kommt nicht einfach so, um zu beobachten, was passiert. Wir wissen heute in unserer Zeit, wenn ein Unfall geschehen ist, gibt es viele Menschen, die sich drum herum stellen und beobachten. Und sie haben ein Ziel, vielleicht etwas festzuhalten, aber nicht zu retten, nicht zu helfen, sondern zu beobachten, vielleicht irgendwie ein Video ins Internet zu stellen, was dann geklickt wird, wie auch immer. Bei Jesus ist es anders gewesen. Er kam als Retter. Er kam nicht als Beobachter. Gott beobachtete die Welt, wie wir wissen aus der Bibel, aus der Zeitrechnung der Bibel. Er beobachtete die Welt 4000 Jahre lang. Er schaute auf die Menschen und er schaute auf ihre Verlorenheit. Er schaute auf ihre Versuche, ihm, Gott, zu gefallen. Er schaute auf die Menschen, wie sie Wege suchten, um mit ihm in Kontakt zu treten, um alles zu tun. Und er schaute und beobachtete und sah, es reicht nicht aus. Alles, was der Mensch tut an seinen Bemühungen, wie gut sie es auch gemeint sind, es reicht nicht aus, um Gott zu erreichen. Es reicht nicht aus, um Vergebung in irgendeiner Form von ihm zu empfangen. Die ganzen Opfer, die auch von Gott installiert wurden, sie waren prophetisch auf jemanden hingedeutet, dass jemand kommen wird, für die Sünde der Welt sterben wird und die Menschen mit Gott versöhnen wird. Aber es war eine Hoffnung. Es war ein Zeichen. Und Gott sah und beobachtete diese Welt. Und wir lesen im Johannes Kapitel 3, Vers 16, Gott hat die Welt so sehr geliebt. Wisst ihr, man kann auf diese Welt schauen, so wie Victor es gesagt hat, so wie viele Menschen sich auch das vorstellen und diese Vorstellungen von Gott haben. Gott schaut auf diese Welt, Gott schaut auf mein Leben, Gott schaut auf meine Fehler, um nur ein Ziel zu verfolgen, mich auf diese Fehler hinzuweisen, mich vielleicht niederzudrücken und immer mit dem bösen Finger zu zeigen. Aber die Bibel zeichnet uns ein anderes Bild von unserem Gott. Er schaut auf diese Welt. Und dann heißt es, und Gott hat die Welt so sehr geliebt. Er sah die Verlorenheit dieser Welt. Er sah die Sorgen der Menschen. Er sah die Bemühungen der Menschen. Er sah, wie sie versucht haben, ihn zu erreichen. Und das heißt auch, dass er die Verlorenheit dieser Welt gesehen hat und trotzdem diese Welt so sehr geliebt hat. Und er hat sie so sehr geliebt, heißt es da in diesem Vers, dass er seinen einzigen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, heißt es hier, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Ein Sohn, eine Mission, eine Botschaft. Ich komme auf diese Erde, um zu retten. Um Menschen aus ihrer Verlorenheit zu retten, um Menschen wieder in Beziehung mit Gott zu bringen. Es heißt hier, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern dass die Welt durch ihn doch gerettet werde. Das ist Gottes Mission mit Jesus Christus gewesen. Und es heißt hier, Und sie gebar ihren ersten Sohn und sie wickelte ihn in Windeln, legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Wisst ihr, ich habe mir so Gedanken darüber gemacht. Wenn doch die Menschen wüssten, wer da an ihrer Tür klopft, ist es nicht so? Wir als Christen, ja, wir haben das ja so in der Tradition, vielleicht im Krippenspiel, wie auch immer, schon mal gesehen. Da geht Maria und Josef von Haus zu Haus und sie klopfen. Und ein Haus nach dem anderen sagt ab und irgendwann mal, ja, erbarmt sich jemand der schwangeren Maria und sagt, ich habe da noch irgendwo einen Platz. Ich weiß nicht, wie es gewesen ist. Es kann vielleicht auch genauso auch passiert sein, aber die Bibel sagt ganz, ganz klar, sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und ich habe dann so überlegt, gut, wir in Deutschland, wir in der Boomte Heide, wann und wo haben wir keinen Raum? Entweder waren tatsächlich so viele Menschen da, also wenn man keinen Raum im Haus hat, heißt es, dass das Haus mit vielen anderen Dingen gefüllt ist. Ist es nicht so? Ja? Also ich habe eine zweite Haushälfte bei mir, die ist noch unausgebaut. Und ich verrate euch was, ein Geheimnis, da ist kein Platz. Die Leute unter uns, die in irgendeiner Form vielleicht eine Abstellkammer, Rumpelkammer, Keller haben und dergleichen, die kennen dieses Problem. Je mehr Raum du hast, desto weniger Platz hast du. Je mehr Raum du hast, desto weniger Platz hast du. Warum? Weil du sammelst und sammelst und stellst es irgendwann mal vor und da ist kein Platz mehr. Ja? Deshalb wenig Raum eher zu haben, ist ab und zu vom Vorteil. Wenn man keinen Raum hat, heißt es nicht, dass da wirklich kein Raum gewesen ist, sondern dass der Raum, der da war, dass er mit irgendwelchen Dingen gefüllt war. Es kann sein, dass dieser Raum mit Menschen gefüllt war. Es kann sein, dass dieser Raum mit Gegenständen gefüllt war. Es kann sein, dass einfach gesagt wurde, keinen Raum, weil man sich mit Gästen nicht irgendwie den Kopf zerbrechen wollte mit den ganzen Vorbereitungen. Es kann sein, dass man gesagt hat, keinen Raum, weil man sich in seiner Bequemlichkeit gestört gefühlt hat, weil es Arbeit und dergleichen bedeutet, Gäste zu empfangen. Ich weiß es nicht, ich kenne die Gründe nicht. Aber ich weiß eins, heute ist es ähnlich in dieser Welt. Heute kann es auch ähnlich in meinem oder auch deinem Leben sein, dass wir für Jesus, für Gott keinen Raum haben. Warum? Weil dieser Raum gefüllt ist mit vielen, vielen anderen Dingen. Vielleicht will man auch bewusst nicht Raum geben Jesus, ja, weil man sich dann tatsächlich ja, in seinem Lebenskonzept gestört fühlt. Dann hat man weniger Zeit, man muss sein Leben ändern, man muss vielleicht andere Dinge tun, als die, die man davor getan hat. Aber wenn wir doch nur wüssten, wenn die Menschheit doch nur wüsste, wer an ihrer Tür damals geklopft hat. Der Retter dieser Welt, angekündigt von dem ranghöchsten Engel persönlich. Über 300 Stellen im Alten Testament prophezeien, wie und wann Jesus auf diese Erde kommen sollte. Sie prophezeiten fast buchstäblich, ja? Buchstäblich hat es sich genauso erfüllt. Buchstäblich haben Menschen fast dieselben Worte gesagt, als Jesus gelebt hat und das, was dann passiert ist. Ja? Über 300 Stellen prophezeien das Kommen Jesu auf diese Erde und Jesus kommt. Und die Menschen erkennen nicht, dass es Jesus war, der an ihrer Herzenstür geklopft hat. Sie hatten sonst keinen Raum. Aber wisst ihr, was mich so einfach an dieser Geschichte fasziniert? Es heißt ja hier, sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Man weiß heute ja auch aus Bildern aus Israel, es ist tatsächlich eine Futterkrippe gewesen für Tiere. Es ist tatsächlich in irgendeiner Form ein Stall gewesen, vielleicht in einem Felsen gehauen. Und was mich an dieser Geschichte fasziniert, und wenn du Gott auch nur den Stall zur Verfügung stellst, wird Gott diesen Stall beleben mit seinem Leben. Das ist das, was mich so an dieser Geschichte fasziniert. Und wenn man Gott auch nur die Rumpelkammer des Herzens überlässt, beginnt seine Herrlichkeit dort zu strahlen. Halleluja. Und wenn du meinst, dass es in deinem Leben, in deinem Herzen es heute vielleicht ähnlich aussieht, wenn du ihm nicht das Wohnzimmer zur Verfügung stellst, ja, deine Hauptzeit, dann wenigstens ein Stall, eine kleine Rumpelkammer. Und du wirst merken, dass selbst Gott, der Retter, Einzug halten wird. Und genauso ist es auch geschehen, liebe Brüder und Schwestern, im Bilde der Hirten. Es heißt hier, Vers 8, Es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Wer waren Hirten? Hirte war ein sehr, sehr niedriger Beruf damals gewesen. Er war bei den Juden oft verhasst gewesen, weil die Hirten nicht nur Schafe gehütet haben. Sie waren oft ungebildet gewesen. Sie kannten sich mit den Reinheitsvorschriften der Pharisäer und Gesetzeslehrer der religiösen Führer damals nicht aus. Sie haben oft gegen diese Satzungen verstoßen, waren in ihren Augen oft unrein, waren oft wie der Abschaum in ihren Augen, das, was wir oft vielleicht auch auf unseren Straßen begegnen. Ja, Menschen, die vielleicht obdachlos, vielleicht ungepflegt sind, wie auch immer. Und das waren die Hirten. Es gibt Zitate von Rabbinern, von Pharisäern der damaligen Zeit, die gesagt haben, also alles, ich will alles sein, nur kein Hirte, weil das wirklich ein so allverachtender, unreiner Beruf ist. Und was interessant ist, diese Hirten, sie hatten Raum für Jesus. In ihren Herzen. Das heißt hier nämlich, und der Engel des Herrn trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie und sie fürchteten sich sehr. Eine kleine Bemerkung nebenbei, wenn Menschen wirklich Engel begegnen, Engel Gottes begegnen, dann ist es nicht so, dass sie mal kurz winken und sagen, hallo, ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Engel gesehen, sondern wenn Menschen wirklich real Engel Gottes sehen, dann haben sie es mit der Angst, mit der Furcht zu tun, dann haben sie es mit Respekt zu tun, dann fallen sie, wie es oft in der Bibel auch heißt, oft auf ihr Angesicht, weil er so angsteinflößend, ehrfurchtsgebietend ist. Und dann heißt es, und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Retter geboren. Welcher ist Christus, also der Gesalbte, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei den Engeln die Menge der himmlischen Herrscher, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Gott sucht sich Menschen aus. Gott versucht, die Menschen zu erreichen. Und er hat hier Menschen sich ausgesucht, in deren Herzen tatsächlich Raum für ihn gewesen ist. Ja, auch sie haben vielleicht den Wert erstmal nicht erkannt. Vielleicht haben die Menschen in Nazareth erstmal den Wert nicht erkannt. Vielleicht ist es so ähnlich in meinem und deinem Leben, dass wir erstmal den Wert Gottes, Jesu, nicht erkennen und deshalb uns für ihn auch nicht öffnen können. Ja, dass man sich vielleicht selber sagt, warum soll ich irgendwie mich für eine Kirche öffnen, von der ich so wenig weiß? Warum muss ich diesem Jesus, von dem ich so wenig weiß, wenn es ihn überhaupt gibt, warum muss ich mich für ihn öffnen? Oft ist es so, dass wir den Wert dessen, der an unsere Herzenstür klopft, nicht kennen und nicht erkennen. Wie ähnlich ist es heute? Wenn ich sage, Jesus lebt in meinem Herzen. Jesus ist der Retter dieser Welt, der von Sünde, von Schuld, von der Verlorenheit rettet. Wie ähnlich ist es dann, dass wir diese Kugel anschauen und denken, die ist doch wertlos, diese Botschaft, sie ist doch nichts wert. Und Gott schaute auf diese Welt und er wusste, ich muss diese Welt retten. Ich muss meinen einzigen Sohn auf diese Welt geben, damit er die Welt von ihrer Sünde, von ihrer Verlorenheit rettet. Und er hat Menschen sich ausgesucht, die ein offenes Ohr, ein offenes Herz für diese Botschaft gehabt haben. Fürchtet euch nicht, euch ist heute der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Jesus zieht dort ein, wo man ihm Raum gibt. Es gibt in der Bibel, in Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 11, folgende Worte. Dort heißt es, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Und das ist ein Zitat in Bezug auf Jesus Christus. Und dann heißt es weiter, in keinem anderen ist Rettung, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen gerettet werden. Im Griechischen steht hier überall Soter, gerettet werden. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, Vers 11, der ist zum Eckstein, zum wichtigsten Stein geworden. Oft ist es so, dass in unseren Augen dieser Jesus bedeutungslos ist. Damals von den Juden, von den Gesetzeslehrern und dergleichen war dieser Stein, so wie es hier heißt, ja, er war verworfen. Es waren die Experten, ja, des Gesetzes, Experten der Bibel, die Jesus verworfen haben. Und vielleicht sehe ich mich, vielleicht siehst du dich heute auch ein Experte des Lebens. Jemand, der weiß, was richtig, was falsch ist. Jemand, der weiß, was wahr ist und was unwahr ist. Jemand, der weiß, worauf es im Leben ankommt. Aber wisst ihr, irgendwann mal, wenn wir vor Gott stehen werden, dann wird sich alles nur daran entscheiden, ob ich gerettet bin oder nicht. Ob ich diesen Jesus in mein Haus eingeladen habe oder nicht. Ob dieser Jesus Herr meines Hauses geworden ist oder nicht. Ob ich mich retten ließ oder nicht. Wenn jemand auf dem Meer ist und am Versinken ist, dann ist all das Wissen, all die Bildung, all der Stand, all die Ämter, alles, was er gemacht und getan hat, bedeutungslos. Es kommt nur darauf an, dass dieser jemand, der am Sinken ist, die Hand ausstreckt und sagt, rettet mich. Und dann Gott, ja, mit seiner Hand in sein Leben, in mein und dein Leben kommt und ihn rettet aus der Verlorenheit. Wer lässt sich retten? Wer erkennt, wer findet Jesus? In der Bibel heißt es, ja, wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. In der Bibel heißt es in Apostelgeschichte 16,31, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet. Wenn man vom Herzen glaubt, so wird man gerecht, heißt es im Römer Kapitel 10, Vers 9 bis 13. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. So einfach. Die Währung der Bibel ist Glaube. Wenn ich etwas Himmlisches empfangen möchte, nochmals, die Währung des Himmels ist Glaube, liebe Brüder und Schwestern und alle, die wir heute hier sind. Wenn ich etwas von Gott empfangen möchte, ja, im Tausch, dann ist es der Glaube, ja, der dieses Himmlische, der diese Kanäle Gottes für mein Leben öffnet. Wenn ich gerettet werden möchte, muss ich einfach glauben, dass Jesus der Retter dieser Welt ist. Muss ich einfach zu ihm kommen und sagen, Gott, ich brauche diese Rettung. Wenn die Welt nicht verloren wäre, bräuchte Jesus nicht auf diese Erde kommen. Wenn die Welt nicht verloren wäre, müsste Jesus nicht geboren werden. Dann ist all das, was wir heute hier tun und machen, bedeutungslos. Wenn Jesus nicht gelebt hätte, wenn Jesus nicht gekommen wäre, ja, dann ist das, was wir heute machen, ein Schauspiel. Dann ist das bedeutungslos, wenn Jesus nicht der Retter ist, der angekündigt worden ist. Entweder ist er der Retter oder er ist es nicht. Entweder ist es wahr, was die Bibel sagt, oder nicht. Und der Glaube, mein Vertrauen, erlaubt Gott in mein Leben zu kommen. Stellt euch vor, diese Hirten dort damals auf dem Felde, von denen wir lesen im Lukas-Evangelium. Stellt euch vor, sie würden untereinander beraten und sagen, was war das denn gerade? Hast du auch diese Halluzination gesehen? Ja, und sie würden das irgendwie anders deuten. Sie würden Erklärungen, wissenschaftlich, medizinische Erklärungen finden für das, was da gerade passiert ist. Wahrscheinlich haben wir allzu viel von dem einen oder dem anderen Getränk getrunken oder zu viel von dem einen oder dem anderen Stoff genommen, sodass wir halluziniert haben. Könnte ja sein. Aber diese Hirten, sie haben sich auf diese Botschaft eingelassen. Sie haben gesagt, was ist, wenn das wahr ist, was wir gerade gehört haben? Was ist, wenn wirklich heute der Retter dieser Welt geboren ist? Was ist, wenn dieser Jesus wirklich der Retter ist? Komm, lass uns dahin gehen und schauen. Und der Engel sagte, als Zeichen werdet ihr finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und das heißt hier, Vers 15, als die Engel von ihnen gen Himmel gefahren sind, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr verkündigt hat. Und sie kamen eilend und sie fanden Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Sie ließen sich auf das ein, was Gott ihnen angeboten hat. Auf die Botschaft, die ihnen verkündigt worden ist. Auf die Worte, die gepredigt werden heute Abend in Elroy. Er ließ sich darauf ein und er ließ sich retten. Nein, Gott wird keinen nach Bethlehem rekrutieren und bringen und schieben und fesseln und sagen, du musst jetzt mit. Nein, er ruft ein, er lädt ein. Er sagt, ruf den Namen Jesus an und du und dein Haus, du wirst gerettet werden. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Jesus ist der einzige Weg. Der einzige Weg zur Rettung. In Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 12, da heißt es, es ist in keinem anderen das Heil, griechisch Rettung. Auch ist kein anderer Name unter den Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Egal, wo du auf dieser Welt suchst, du wirst viele Experten finden, die in ihren Bereichen gut sind. Religionsgründer vielleicht sogar auch finden, die in ihren Bereichen vielleicht auch gut sind. Was Meditation angeht, Atemtechnik, was es auch sein mag. Die sind vielleicht gut in ihrem Bereich. Aber du wirst keinen finden, außer Jesus Christus, der wirklich retten kann von deiner Schuld, von deiner Sünde und auf ewig dich retten kann. Weil Jesus der einzige Weg ist, es heißt hier, es ist in keinem anderen die Rettung. Auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Ich möchte mit einer Geschichte enden und dann gehen wir ins Gebet. Diese Geschichte hat sich, so habe ich gehört, tatsächlich so ereignet. Wir kennen Abraham Lincoln, der sich damals für die Befreiung der Sklaverei eingesetzt hat. Und dass es damals zwischen den Nord- und den Südstaaten einen Krieg ausgelöst hat, dass Bruder gegen Bruder in den Krieg gezogen ist, ja, weil man nicht damit einverstanden war, dass die Sklaverei abgeschafft ist mit all ihren Privilegien für die Herren der Sklaven. Und ja, ein Soldat wollte mit Abraham Lincoln sprechen. Er hatte gerade eine Familie gegründet, seine Frau war auch schwanger gewesen. Er wollte in irgendeiner Form befreit werden vom Kriegsdienst und er versuchte mit allen Mitteln, Abraham Lincoln, den Präsidenten der USA damals, in irgendeiner Form zu erreichen, um von ihm einen Gnadenersuch zu finden. Man hat ihn immer abgewimmelt. Und irgendwann mal setzte er sich vor dem Palast von Abraham Lincoln in den Park und hat die Hände über seinen Kopf geschlagen und drüber nachgegrübelt und gedacht, was soll ich jetzt tun, was soll ich meiner Frau sagen, die ja so auf mich wartet, dass ich mit einer guten Botschaft zu ihr komme. Und als er so gedankenversunken dort saß, kam irgendwann mal ein kleiner Junge gelaufen und schaute ihn erstmal so an und sagte, hallo Soldat, Mann, was ist mit dir, warum siehst du so traurig aus, was beschäftigt dich? Und so wie die Kinder sind, ja, die stellen dann viele, viele Fragen. Und daher stellte diesen Mann und der Mann, ja, auch wenn es ein Kind gewesen ist, begann sein Leid zu klagen, sagte, ja, ich habe versucht, da durchzukommen, ich wollte irgendwie vom Militärdienst befreit werden, ja, und erzählte ihm seine Geschichte. Und dieser kleine Junge sagte, komm doch einfach mal mit. Der Soldat hat alles schon versucht, alle hochrangigen Stellen angelaufen, nichts hat es gebracht. Aber dieser kleine Junge sagte, komm doch einfach mal mit. Und er stand einfach auf, gedankenversunken und folgte diesem Jungen. Was kann schon mir passieren? Und dieser Junge machte sich stur in Richtung des Palastes auf, wo Abraham Lincoln residiert hat. Der Junge ging nicht durch den Haupteingang, sondern suchte einen Nebeneingang, den es dort auch gab im Gebäude damals. Auch dort waren Wachposten postiert. Und was interessant war, als der Junge kam, standen diese Wachposten stramm und der Junge ging durch diese Tür mit diesem Soldaten durch. Überall, wo dieser Junge vorbeigegangen ist, standen die Leute stramm und er ging mit diesem Soldaten durch. Irgendwann mal stand er vor dem Bürogebäude von Abraham Lincoln und ging ohne zu klopfen durch und sagte, Papa, hier ist ein Soldat, der hat ein Anliegen. Es war der Sohn von Abraham Lincoln, der diesen Soldaten dort im Park so traurig vorgefunden hatte. Dieser Sohn war die Tür für diesen Soldaten zu Abraham Lincoln. Er war die Rettung für ihn gewesen. Wie gesagt, diese Geschichte soll sich tatsächlich so zugetragen haben. In der Bibel wird auch von einem Sohn gesprochen, einem Sohn, den Gott gesandt hat, weil er dich so liebt, weil er mich so liebt. Einen Sohn, dessen Name ist Gott ist Rettung, der den Namen trägt Jesus, der einzige Name, durch den wir wieder zu Gott Kontakt aufbauen können, der uns wirklich zu Gott bringen kann. Und ich möchte jedem Einzelnen einfach einladen, an dem heutigen Abend den Namen Jesus anzurufen, weil alles andere, was wir tun würden, wäre einfach Theater, Schauspiel, es wäre unecht. Aber ich stehe heute hier als jemand, der daran glaubt, dass Jesus Christus der einzige Weg ist zu Gott. Und ich stehe heute hier mit der einzigen Botschaft, ja, Gott will dich retten an diesem Abend. Und das Einzige, was du tun musst, das ist das, was die Bibel sagt, ja, wer den Namen des Herrn anruft, soll gerettet werden, so heißt es im Römer Kapitel 10. Das Einzige, was du tun musst, wenn du gerettet werden möchtest, dass du den Namen Jesus anrufst und sagst, Jesus, rette mich. Rette mich von meiner Sünde, von meiner Schuld. Rette mich von meiner Verlorenheit. Ich habe vielleicht vieles ausprobiert, vieles gemacht. Und nochmals, Jesus sucht sich nicht ein Palast aus. Jesus sucht sich nicht Hochgelehrte aus, die sich mit der Bibel, mit allem ausgekannt haben. Jesus sucht einfach nach Menschen, die Raum in ihrem Herzen für ihn haben. Und wenn du sagst heute an diesem Abend, Jesus, ich kann es mir nicht vorstellen, dir den besten Raum in meinem Herzen zu geben, aber da ist irgendwo ein Raum in meinem Herzen, wo ich sage, ich möchte ihn dir geben. Dann möchte ich dich einladen, diesen Jesus jetzt im Gebet einzuladen, in dein Leben zu kommen. Es heißt in der Bibel, kommt und schmeckt, wie gut und freundlich doch Gott ist. Ja? Ich habe Menschen erlebt, die mir das auch persönlich gesagt haben, du Andreas, ich kann jetzt nicht mein Leben Jesus ganz übergeben, aber das, was ich tun möchte, ist, dass Jesus in mein Leben kommt und mir hilft in vielen Bereichen, dass er mich frei macht. Da ist irgendwo ein Raum, wo ich an ihn glaube und ich möchte dich einfach einladen. Rufe den Namen Jesus an diesem Abend. Er ist hier, um dich und mich zu retten.